Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
2024 hat uns extrem viel abverlangt. Was wird 2025 bringen? Wird dieses Jahr besser oder vielleicht doch nicht? Die Regierungsbildung in Österreich ist eine reine Geduldsprobe für uns alle. Fast 90 Tage wird da schon verhandelt, sondiert. Ergebnis gibt's keines. Jetzt sollte es allerdings die Endrunde geben und vielleicht haben wir in ein, zwei Wochen eine neue Regierung. Wir werden sehen. Im Burgenland wird wiederum am 19. gewählt. Wer wird das Rennen machen? Hans-Peter Doskozil oder vielleicht doch die freiheitliche Überraschung mit Hofer? Wir werden sehen. Und bei Bundeskanzler Karl Nehammer ist derzeit der schwedische Ministerpräsident, Chef einer Minderheitsregierung. Wäre das vielleicht ein Vorbild für Österreich oder ist das überhaupt nicht zu vergleichen? Und die USA steht im Terrorschock und danach kommt gleich Donald Trump. Was wird Trump für die Welt und für uns alle bringen? Mein Name ist Karl Wendel. Ich spreche heute wieder mit Ursula Stenzel.
Ich freue mich. Schönen Abend.
Ja, FPÖ-Insiderin, Publizistin und scharfe Stimme in dem Land. Und mit Robert Missig, Autor, Dramaturg. Ja, wird wieder bei den Wiener Festwochen mit einer großen Produktion zu sehen sein und Kommentator und Sozialdemokrat aus Überzeugung. Ist ja so, oder?
Ja, voll. Ja. Schönen guten Abend.
Gut, Frau Stenzel, Happy New Year zuerst einmal.
Ja, auch ein positives
Neujahr. Und natürlich auch den Seherinnen und Sehern. 2024 hat uns, wie gesagt, viel abverlangt. Krisen, Kriege, komplizierte Wahlergebnisse. Wie geht es eigentlich weiter?
Wahrscheinlich genauso, wie es aufgehört hat. Ich glaube nicht, dass der Jahreswechsel alles verändern wird. Wir nehmen die großen Krisen mit. Wir nehmen die Ukraine-Krise mit. Wir nehmen schwierige Regierungsverhandlungen mit. Wir nehmen eine sehr unklare innenpolitische Situation in der Bundesrepublik Deutschland mit. Und wir nehmen den Gaza-Konflikt, den Nahostkonflikt weiter in das neue Jahr. Und wir nehmen natürlich auch den Ukraine-Krieg weiter in das neue Jahr. Und die große Frage und Unbekannte ist, was wird Trump tun? Wird er alles verändern oder wird er doch geopolitische Dauerinteressen der USA wahrnehmen? Wozu ich immer neige zu dieser Annahme.
Ja. Ja, das klingt nicht gerade sehr optimistisch, Herr Missig. Wie sehen Sie das? Gibt es die Aufbruchsstimmung signalisiert, die Politik in Österreich? Wir haben das Ganze im Griff. Wir werden das meistern, wenngleich die Krisen natürlich sehr groß sind.
Naja, die österreichische Politik besprechen wir dann wahrscheinlich eh noch genauer. Das wird man sehen. Grundsätzlich gehen wir nicht nur aus dem Jahr 24 ins Jahr 25. Vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen, es ist jetzt 5 Jahre her, im Jahr 2020, dass circa um diese Zeit erste Nachrichten von einem Virus aus China hier aufgetaucht sind. Wir haben das damals noch nicht ernst genommen, zum Teil gar nicht wahrgenommen. Ja, aber das ist 5 Jahre her und dann mit diesem Moment, das war jetzt vielleicht schon vorher nicht die optimistischste Situation, aber ist natürlich so etwas wie dauernde Unsicherheit, aber auch dauerndes Ausnahmezustandsgefühl über unsere Gesellschaften gekommen. Wir haben Corona gehabt mit etwas, was wir bisher nicht erlebt hatten, mit Sorgen, die damit verbunden waren, dann mit auch gleich dann übergehend im Jahr 2022 dann der Krieg in der Ukraine. Also 5 Jahre lang hat man einen Einbruch des Außergewöhnlichen und aus unserer Sicht wahrscheinlich empfindend bisher nie Dagewesenen in unsere Leben. Also ein Unsicherheitsgefühl. Und das spiegelt sich natürlich auch in der gesellschaftlichen Atmosphäre. Ja? Also glaube ich, ganz viele Zeitungen, Kommentare, Feuilletonartikel und so weiter um die Jahreswende waren voll mit diesem Analysen eines Gefühls des Negativismus, der sich in unsere Gesellschaften hineingefressen hat. Zum Teil eben aufgrund dieser Unsicherheitsgefühle aus gutem Grund. Auf der anderen Seite hat natürlich auch von unserem unser aller Gemüt vielleicht so ein Negativismus und Pessimismus Beschlag genommen, der jetzt nicht total getragen ist von der Realität. Ja? Ich meine, immerhin, wir leben noch. Ja? Also könnte man so sagen, ein bisschen salopp. Ja? Und natürlich hat uns auch die Inflation und die Erhöhung der Lebenshaltungskosten all das viel abverlangt und manchen noch viel mehr als uns. Auf der anderen Seite, wir leben ja doch noch einigermaßen gute Leben, die meisten von uns. Und neben den großen Gefahren gibt es ja auch eine Reihe von Chancen, auf die man aber im Augenblick gar nicht schaut, weil wir so durchdrungen sind vom Negativismus. Und insofern die Frage natürlich, gibt es eine Möglichkeit zu einem Aufbruch? Das ist etwas, was wahrscheinlich viele auch ersehnen, weil diese depressive und pessimistische Stimmung belastet einen. Manche haben es auch einfach satt. Auf der anderen Seite zu sagen, juhu, sind wir optimistisch, hat natürlich auch etwas sozusagen Voluntaristisches, wenn es von der Realität nicht getragen wird. Das ist, wie wenn man einem Depressiven sagt, jetzt hör ein bisschen auf, depressiv zu sein. Das wird auch meistens nicht funktionieren.
Ja, aber trotzdem, Leadership ist gefragt und das hat ja der Sieg von Donald Trump in den USA gezeigt. Er hat eben bei den Menschen viel mehr in diese Richtung Vertrauen erzeugt, die ihn als denjenigen gesehen haben, der das Land wieder nach vorne bringen kann. Das bräuchten wir auch in Österreich, diese positive Stimmung, Aufbruchsstimmung. Sie sind ja eher bei der freiheitlichen Truppe angesiedelt, Frau Stenzel. Aber da gibt es ja auch keinen, der da diese...
Naja, die Freiheitliche Partei hatte eigentlich jeden Grund zum Optimismus, nicht? Ich halte nur nicht allzu viel von Zweckoptimismus, muss ich ehrlich sagen. Man muss es begründen können. Und man kann auch nicht ununterbrochen auf die vergangenen Krisen schauen, die Gott sei Dank überwunden sind. Man kann sie auch, soll sie auch nicht, als Ausrede für jetzige Schwierigkeiten gebrauchen. Corona ist zum Glück vorbei, ja, wir sind also quasi herdenimmunisiert, ja, ob geimpft, ob nicht geimpft. Die Rückschau als Ausrede lasse ich nicht gelten. Es gilt jetzt, Problemlösungen zu finden und die sind natürlich sehr schwer zu finden, weil man kann bedingte Dinge nur machen, wenn man Geld hat. Ja? Ohne Geld kann Musi, sagt der Wiener. Und das Budgetdefizit ist eben sehr hoch, viel höher als Maastricht und Brüssel erlauben. Und daher sind unsere Spielräume auch und die Handlungsspielräume jedweder Regierung natürlich begrenzt. Ja? Also man kann nicht ununterbrochen irgendwelche Goodies verteilen, die man in Wahlzeiten leichtfertig verspricht. Ja. Und daher ist natürlich auch mit einer latenten Unzufriedenheit zu rechnen. Ja. Und das macht die Dinge wirklich schwierig. Wo sparen wir ein? Wo leisten wir uns Ausgaben? Und was ich hier sehe in Österreich ist, dass hier in wesentlichen Fragen bis jetzt zumindest bei Verhandlungen, bei diesen Koalitionsverhandlungen, man kann sagen, der Verlierer Koalitionsverhandlungen, natürlich kein grüner Zweig herauskommt bis jetzt, weil man sich eben nicht einig ist, ob man nur ausgabenseitig sparen soll, wie das eher ÖVP und NEOS möchten, oder ob man auch bei Einnahmen lukrieren darf, wie das die SPÖ möchte. Und daher, bei welchen Einnahmen und bei welchen Steuern und wer kann die verkraften, welche Klientel verärgert man und welche nicht und so weiter. Und das kann natürlich zu labilen Verhältnissen auch in Österreich führen und beitragen. Also labil im Sinne einer nicht sehr haltbaren Koalition, welcher immer. Ob Dreier, ob also Ampel auf Österreichisch oder ob Minderheitsregierung auf Schwedisch oder Minderheitsregierung mit rechter Unterstützung auf Dänisch. Ja, das ist alles eben nicht sehr rückversichernd, auch für die Bevölkerung, für die Menschen in unserem Land. Außerdem, das Geld gibt immer weniger aus. Über diese Hürde müssen wir alle springen und das ist wirklich nicht einfach.
Ja, bisher ist noch nicht gespart worden, beziehungsweise bei den Menschen ist zwar die Teuerung angekommen, ja, aber die Einkommen waren ja da und außerdem, es gilt ja zumindest umgangssprachlich eine gute Idee, ist billiger als jeder Kredit. Ja? Sehen Sie gute Ideen bei der künftigen Ampelregierung, wie immer man sie nennen mag, Zuckerl-Koalition oder Flotter Dreier oder
was
auch
immer. Ist eine Dreierregierung, weil Ampel gibt es nicht in Österreich, weil sozusagen, wie wir wissen, Ampel
ja,
ist rot, grün oder sozusagen bei uns steht oben schwarz. Also ja, ist das Beispiel nicht gut. Aber ist ja wurscht. Nennen wir es Dreierkoalition, ist neutraler. Naja, also erstmal wissen wir noch nicht sehr viel über die Ergebnisse. Auch in denjenigen Gruppen, die Teile der Regierungsverhandlungen verhandeln, die jetzt nicht mit dem Budget zu tun haben. Ja? Was durchgesickert ist, hoffe ich doch, soweit man es weiß, dass da einige gute Maßnahmen dabei sind in der Integrationspolitik, dass, in der Bildungspolitik, Arbeitsmarktpolitik und so weiter. Das sind ja Dinge, wo es ja gar nicht um so viel Geld geht, sondern darum geht, dass man das Richtige macht und nicht das Falsche. Ja? Ein bisschen Geld kostet alles, aber manches kostet mehr und manches kostet weniger. Ja? Die entscheidende Frage ist natürlich, wie man unter den Bedingungen der Budgetkonsolidierung, aber auch unter den Bedingungen einer Wirtschaftskrise, wir haben jetzt Stagnation seit Monaten oder einem ganzen Jahr, keine Rezession, aber eigentlich eine Stagnation. Wir haben sinkendes BIP pro Kopf seit 2019, das ist ja eine Realität. Da muss man ja einerseits, wir müssen das Budget konsolidieren und andererseits dürfen wir die Wirtschaft nicht abwürgen. Und wie Sie schon richtig gesagt haben, im Unterschied zu bisherigen Koalitionen, also die beiden letzten Regierungen, haben ja leider, das ist ja auch eine, deswegen hat man ja das Problem jetzt, Dinge verteilt, ja, ich erinnere nur, auch die FPÖ-Koalition mit der ÖVP hat durchgeführt diesen Familienbonus und die Kürzung der KÖS. Das kann man ja alles gut finden, aber man hat sozusagen es nicht gegenfinanziert. Und die nächste, die türkis-blau-grüne Regierung, hat das mit einigen anderen Dingen getan. Jetzt hat man das natürlich schwieriger, weil man muss mit einem ordentlichen, gegenfinanzierten Budget antreten und da müssen die Einnahmen und Ausgaben zumindest einigermaßen in eine Balance kommen, also zumindest nicht dieses dramatisch diese 3% übersteigen oder wenn sie es übersteigen, man muss zumindest eine Kurve haben oder eine Perspektive, wie man von da wegkommt. Ja. Das werden die schon hinkriegen, aber es ist klar, dass das länger dauert, wenn man sagt, ich verteile Geld und um die Gegenfinanzierung kümmere ich mich nicht, dann kann ich schneller Verhandlungsergebnisse erzielen, als wenn man eine Regierung verhandelt, die wirklich jetzt mal ordentlich wirtschaftet und nicht ungedeckte Schecks ausstellt.
Ja, wir werden sehen, was die nächsten Tage, Wochen bringen werden. Haben wir eine Regierung innerhalb der nächsten drei Wochen und vor allem, wir müssen auch ein bisschen in die Zukunft schauen, wie steht es eigentlich bei den Wahlen im Burgenland? Hat der Hans-Peter Doskozil die Nase wirklich so weit vorne? Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im ersten Teil der Sendung haben wir darüber gesprochen, was 2025 bringen wird. Ist Zweckoptimismus angebracht oder nicht? Frau Stenzel sagt, sie hält wenig von Zweckoptimismus. Und Herr Miesig hat gemeint, immerhin, wir leben noch. Ja, also so schlimm und so schlecht kann es in Österreich gar nicht sein. Aber wir leben noch ist deutlich zu wenig. Herr Miesig, womit rechnen Sie? Haben wir in zwei Wochen eine Regierung oder geht es schneller? Oder, was ja auch noch sein kann, platzt das ganze Ding eigentlich noch?
Alles drei ist möglich, aber ich glaube, dass wir innerhalb von der nächsten zwei Wochen eine Regierung haben. Also wir haben ja heute auch schon Meldungen gehört, dass aus dem Kanzleramt Stimmen durchsickern lassen, dass man es vielleicht sogar um die drei Könige herum hat. Das halte ich für unwahrscheinlich, weil dazu sind die Probleme, die man noch lösen muss, zu groß. Ja? Also dass man das innerhalb von vier Tagen zusammenbringt, ist denkbar, aber heute für unwahrscheinlich. Also würde ich sagen, in zwei Wochen haben wir eine Regierung und das ist gut so, wenn man sich ordentlich Zeit nimmt, weil, wie ich schon gesagt habe, das muss wirklich Hand und Fuß haben. Es muss eine Balance auch haben zwischen wirtschaftlicher Stimulierung und Investitionen, Lösung der Probleme und gleichzeitig aber auch einer Konsolidierung der Finanzen. Und deswegen glaube ich, dass das besser ist, wenn man sich dann noch zwei Wochen Zeit nimmt.
Genau, Zeit spielt somit keine oder nicht die größte Rolle, Frau Stenzel. Derzeit ist gerade der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson bei Nehammer zu Besuch. Ursprünglich wollte man deshalb sie austauschen. 30 Jahre EU-Mitgliedschaft, beide Länder sind in etwa vergleichbar, aber Schweden hat eine Minderheitsregierung.
Mit rechter Duldung.
Mit extremer rechter
Duldung. Oder extremer rechter Duldung.
Allerdings hat der schwedische Ministerpräsident heute gesagt, mit seinem Eintritt in die Regierung gab es einen Paradigmenwechsel. Die Migration, die in Schweden das gleich große Problem ist wie auch in Österreich, wurde auf null geschraubt. Minderheitsregierung, wäre sowas in Österreich überhaupt denkbar?
Ja, denkbar ist natürlich alles. Ja? Ich meine, also, ob es erwünscht ist, ist die Frage. Ja? Bisher war es so, dass man gesagt hat, also mit Kickl nicht oder mit der FPÖ Kickls nicht, dass Bundespräsident hier auch seine Vorlieben eigentlich oder seine Nichtlieben klar zum Ausdruck gebracht hat. Und ich meine, natürlich, gut Ding braucht Weile. Man kann natürlich sagen, unter den gegebenen Umständen, unter Umständen auch schlecht Ding braucht Weile. Aber also Ich rechne nicht mit einem wirklich schnellen Durchbruch jetzt bei Koalitionsverhandlungen, sondern eher Mitte Jänner, also dass sich es nur ein bisschen zieht, weil eben gerade in budgetären Fragen doch große Unterschiede bestehen, ja? Und auch in der Art, wie man sie löst. Also zieht man über die nächste Regierungsperiode die Lösungen im Budget hinaus, was man hört, dass bereits ein Gedankenspiel da ist, auf 7 Jahre, das finde ich eigentlich unerhört, weil das heißt, man rechnet damit, eine Regierung, die ohne dies eigentlich aus einer Verlierer-Dreier-Koalition besteht, vielleicht die Neos haben ein bisschen zugelegt, ja, aber sind immerhin die kleinste Partei, also verlängert man diese Dinge eigentlich auch gegen den Willen einer Mehrheit der Bevölkerung, wenn man Umfragen trauen hat,
bis 7 Jahre. Also das mit der Mehrheit ist immer so eine Sache.
Damit man die Schulden dadurch die Last der Schulden zieht, sozusagen. Ja, je länger ich zurückzahlen muss, desto weniger vielleicht pro Jahr muss ich zurückzahlen. Wenn ich es unter EU-Kuratel mache, ist es offenbar im nächsten Jahr nur 3,9 Milliarden Euro, wofür also viele Wirtschaftsforscher offenbar sind. Dann mache ich es ohne EU-Defizitverfahren, ist es gleich am Mordsbrocken im nächsten Jahr 6,9 Milliarden Euro. Das ist natürlich ein Unterschied. Aber im Grunde ist es zwischen Scylla und Charybdis, man weiß nicht, was ist weniger schlecht, ganz einfach.
Also in Wirklichkeit, glaube ich, ist es nicht, man weiß schon, was weniger schlecht ist. Ja. Selbstverständlich ist unter den jetzigen Bedingungen eine Rosskur schlechter, als es zu streiken. Warum sage ich jetzige Bedingungen? Ja. Österreich hat ja schon einige Phasen gehabt, wo man ein Budget und den Staatshaushalt konsolidiert hat. Da war es aber immer so, dass Nachbarländer, wie zum Beispiel Deutschland, starke Nachbarländer, Hochkonjunktur hatten. Ja? Das kannst du dann machen. Ja? Dann kannst du sagen, okay, wir tun ein bisschen konsolidieren, was heißt auch den Inlandskonsum runterdrehen, weil wir das ersetzen können durch Zulagen, also indem man zulegt beim Export. Ja? Das wird es diesmal nicht spielen. Ja? Das bedeutet heute, wenn man konsolidiert, schränkt man ja ein Einnahmen, die Leute haben, von den Pensionisten bis zu den Unternehmen, die Investitionssubventionen, was auch immer haben, ja, und reduziert natürlich den Inlandskonsum. Damit drückt man auch das Wirtschaftswachstum und damit reduziert man sogar die Steuereinnahmen, was dann erst recht dazu führt, dass man das Budget nicht konsolidiert. Das ist ja sozusagen keine besondere Raketenwissenschaft, sondern ein volkswirtschaftliches Grundwissen. Deswegen sind ja auch alle Wirtschaftsforscher von links bis konservativ, bis neoliberal, der Meinung, dass man hier eher einen sanfteren oder länger gestreckten Konsolidierungspfad gehen soll. Das ist was anderes wie in den 90er Jahren, wo Franitzky und Schüssel damals, oder was damals Schüssel, einen Konsolidierungspakt geschlossen, Pfad geschlagen haben, da hat man das gewissermaßen durch die Stimulierung der Exporteinnahmen wieder substituieren können. Ja? Damit hat man auch nicht so viel Arbeitslosigkeit produziert, was man täte, wenn man in der Krise auch nochmal spart.
Ja, weil wir vorhin angesprochen haben, eben das schwedische Modell wäre eine Minderheitsregierung in Österreich. Überhaupt denkbar?
Na, grundsätzlich denkbar ist alles.
Also, Schwarz-Neos.
Es sind natürlich die institutionellen Regelungen im Detail anders. Das heißt, eine Minderheitsregierung in Schweden, wenn man sich es genau anschaut, kann leichter regieren als eine Minderheitsregierung in Österreich. Das tut dir dann runter bis auf die Parlamentsausschüsse, wo du dann Mehrheiten brauchst. Das ist alles nicht ganz so einfach. Ja? Aber theoretisch wäre es natürlich denkbar. Ich sehe es aber im Augenblick nicht, warum es notwendig ist. Wir haben eine Situation, wo ÖVP, Sozialdemokraten und NEOS eine Regierung verhandeln. Das soll auch eine Regierung sein, die eine stabile Mehrheit im Parlament hat, auf die sie sich verlassen kann, eben auch aufgrund dessen, dass man einigermaßen die Pläne verfolgt und damit nichts aus dem Ruder geht. Ja, weil sonst musst du bei jeder Maßnahme eine neue Mehrheit suchen und dann kriegst du eine Maßnahme durch und die andere vielleicht nicht. Dann wird das Budget wieder aus dem Ruder laufen. Also so ein Spaziergang ist es da nicht. Da ist es besser, wenn man eine Dreierkoalition hinkriegt. Es haben andere schon vorgeschlagen, dass ÖVP und NEOS eine Regierung bilden und die Sozialdemokraten sich tolerieren. Die ÖVP könnte regieren mit einer Tolerierung der FPÖ. Ja, wird die FPÖ nicht machen. Ja, die ÖVP hätte sich schon wünschen.
Das ist die Frage.
Es ist praktisch unrealistisch. Wir können über alles irgendwie schön diskutieren.
Aber trotzdem die Frage an Frau Stenzel, was wird der Herbert Kickl das duellen?
Also
Herr Nehammer.
Man muss Andenken immer fragen bei jeder Partei. Ja? Ja. Cui bono, wem nutzt was? Ja? Und wenn man also gegen eine derartige Regierungskoalition, Konstellation ist, ja, warum sollte man sie dann durch die Hintertür unterstützen? Also ich sehe da geringe Chancen oder eigentlich keine.
Ja, ja, und damit wäre das Kapitel geschlossen. Machen wir ein anderes auf. Schauen wir nach Eisenstadt ins Burgenland, da wird demnächst gewählt. Norbert Hofer tritt dort für die FPÖ an. Wenn man durchs Burgenland fährt, fällt auf, riesige Plakate, Norbert Hofer, 8, 9, 10 Bogen, gibt es das überhaupt so in der Größenordnung? Und relativ kleine für Herrn Doskozil. Das heißt, man sieht dort, die Kasse der FPÖ ist prall gefüllt, die haben viel verdient. Momentan, wie schaut es aus im Burgenland? Wer macht dort das Rennen? Und vor allem, ja, welche Auswirkungen könnte das haben, wenn Hofer doch stärker wird als bisher angenommen?
Also die FPÖ wird sicher zulegen, natürlich nicht in dem Ausmaß, wie sie es in anderen Bundesländern getan haben, aber sie wird sicher zulegen, weil sie überall zulegt, das ist eh klar. Ja? Doskozil hatte beim letzten Mal eine absolute Mehrheit, die Sozialdemokratie im Burgenland mit Doskozil an der Spitze, und ich weiß nicht, was sie hatten, 49% oder so, ja? Damit auch eine absolute Mehrheit an Mandaten. Jetzt ist es interessant, sie werden sicher verlieren, weil Regierende verlieren im Augenblick überall. Ja? Selbst wenn sie nur maßvoll verlieren, verlieren sie die absolute Mehrheit, sondern sind bei 47% oder 46. So. Dann stellt sich eigentlich die Frage, wie schneiden die anderen ab? Ja? Die FPÖ wird sicher ganz gut abschneiden, die ÖVP sicher schwächer. Und dann stellt sich ja die Frage, kommen die Grünen und die NEOS überhaupt in den Landtag hinein? Ja? Und wenn sie nicht hineinkommen, dann wird es spannend oder knifflig. Nämlich wird die SPÖ dann trotzdem die absolute Mehrheit an Mandaten haben, obwohl sie nur 46% hat, oder werden FPÖ und ÖVP die absolute Mehrheit an Mandaten haben und damit eigentlich in der Lage sein, Doskozil abzulösen, selbst wenn die eine große Zustimmung von 46% hat. Ja? Und zu glauben, dass der Herr Hofer nach dieser Trophäe nicht greift, da wäre ich sehr skeptisch.
Ja, das heißt also, es kann doch sein, dass selbst Denkmäler vom Sockel fallen, vor allem in Eisenstadt. Wie sehen Sie das, Frau Stenzel?
Ja, mir ist nur aufgefallen bis jetzt, dass Doskozil große Plakate auch mit seinem Porträt hat, wo er die SPÖ verschweigt, glaube ich nicht. Also die SPÖ kommt bei seiner Wahlwerbung so gut wie nicht vor. Das heißt, er führt einen starken Persönlichkeitswahlkampf gegen Hofer, der einen gewissen Heimvorteil natürlich im Burgenland hat, weil er Burgenländer auch ist.
Gut, und ist der Doskozil auch.
Ist der Doskozil auch. Nein, aber Doskozil hat etwas gemacht von Anfang an. Er hat eine Koalitionsbildung in keiner Art ausgeschlossen. Ja? Und ich meine, es ist anzunehmen, dass Hofer es gelingt, von der Absoluten etwas abzuknabbern, Doskozil. Aber Doskozil hat sich in keiner Weise in die Karten schauen lassen, was also Koalitionsbildungen oder Unterstützungen im Landtag für ihn, sollte er bleiben, ja, bedeuten oder in welche Richtung sie gehen. sehen würden. Also er schließt also auch eine Unterstützung oder eine Koalition möglicherweise mit der FPÖ nicht aus. Soll es ja im Burgenland schon einmal gegeben haben. Rot-Blau, ich kann mich nicht erinnern jetzt, aber ich habe es nur in meinen Vorbereitungen
natürlich
gesehen.
Ja, mit Nüssl.
Hat es schon einmal gegeben, hat nicht schlecht funktioniert. So war, also why not, warum nicht? Ja? Also da kann sich natürlich einiges ändern. Und wie eben in den Bundesländern überhaupt eine größere Flexibilität ist als im Bund, was Koalitionsbildungen betrifft. Ne?
Ja, die Flexibilität.
Das ist an sich kein schlechtes Beispiel. Ja? Steiermark zum Beispiel.
Ja gut, einen Durchmarsch wie Mario Konosek in der Steiermark wird es für Norbert Hofer im Burgenland wahrscheinlich nicht geben. Ich denke, nach all den Umfragen kann man das fast ausschließen. Aber nichts ist unmöglich, heißt es zumindest beim Lotto. Vielleicht gilt das auch für die Wahlen.
Na, das kann man schon ausschließen. Also ich meine, irgendetwas zutrifft, dann natürlich, dass Großkozil und die SPÖ im Burgenland die Nummer 1 bleiben. Ja. Aber die Frage ist, mit wie stark?
Ja, ja, und das ist ja die Entscheidung. Mit wem?
Ja. Und mit wem?
Und ob dann nicht die anderen sich gegen sozusagen die dann deutlich kleineren FPÖ und ÖVP gegeneinander verbünden, um den Platzhirschen vom Feld zu bringen, das kann man nicht ausschließen. Ja? Also insofern ist es natürlich eine heikle Situation. Würde ich als Sozialdemokrat sagen, auch wenn ich nicht immer einer Meinung mit Doskozil bin, an vielen Punkten, wie man weiß, dass es natürlich dann wichtig ist, sich hinter Doskozil zu stellen. Auf der anderen Seite haben wir ja gerade gesagt, es geht da auch um rechnerische Details, dass es vielleicht sogar auch sehr wichtig ist, dass die Grünen den Sprung in den Landtag schaffen, damit es eben nicht eine Möglichkeit gibt, für ÖVP und FPÖ gemeinsam eine Mehrheit zu bilden.
Ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt in den nächsten Tagen, Wochen. Vielleicht haben wir überhaupt erst nach der Burgenlandwahl eine neue Regierung. Auch das ist nicht auszuschließen. Mehr davon nach einer weiteren kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Auf die neue Regierung in Österreich heißt es warten. Schweden, das haben die beiden jetzt besprochen, ist nicht unbedingt ein Vorbild für Österreich. Schweden hat übrigens eine Minderheitsregierung, darüber haben wir im zweiten Teil der Sendung gesprochen. Wir haben aber auch das Burgenland analysiert. Wie schaut es aus im Wahlkampf? Hat HB, Doskozil, die Nase vorne, oder ist es vielleicht doch Norbert Hofer, der eine Überraschung liefern könnte? Wir werden sehen. International gibt es aber auch viele Wahlen, zum Beispiel in Deutschland. Deutschland wählt am 23. Februar. Die Regierung dort ist ja geplatzt, nachdem der Kanzler seinen Finanzminister und Regierungspartner von der FDP hochkant rausgefeuert hat, weil er angeblich überhaupt moralisch nicht gefestigt genug ist. Das ist das eine. Und wenn Deutschland Schnupfen hat, hat Österreich Lungenentzündung. Also das ist ganz wichtig für uns. Zuvor aber, am 20. kommt ein Mann, der die ganze Welt wieder verändern könnte, Donald Trump. Ja? Also das wird sicher wichtig werden, die Allianz Donald Trump mit Elon Musk, dem reichsten Mann der Welt, wird uns sicher wirklich beschäftigen. Und in Syrien wird am 23. März eine neue Regierung gebildet. Auch das interessiert uns hier in Österreich, denn fast 100.000 Syrerinnen und Syrer leben bei uns. Aber beginnen wir zuerst mit Deutschland. Ja, Olaf Scholz hat seinen Finanzminister rausgeworfen, daraufhin platzte die Regierung. Jetzt steht spitz auf Knopf, sagen viele. Wer wird in Deutschland das Rennen machen? Ist es Friedrich Merz von der CDU, CSU oder doch wieder Olaf Scholz?
Also erstens mal hat der Finanzminister Christian Lindner ja, wie wir auch mittlerweile wissen, es ja seit langer Zeit planmäßig darauf angelegt gehabt, die Regierung scheitern zu lassen. Ich glaube, es hat sogar Strategiepapiere mit absurden Titelungen und da blieb dann nichts anderes über. Es ist natürlich schade für so eine Regierung, dass man, wenn man einen Partner in der Regierung hat, der nichts anderes tut, als die Regierungsarbeit zu obstruieren, dann geht es halt irgendwann mehr nicht. Und das ist richtig so. Ja. Jetzt gibt es diese vorgezogenen Bundestagswahlen am 23. Februar. Ich würde mal sagen, beim jetzigen Stand der Dinge ist es schon so, dass der hohe Favorit für diese Regierung, also für die Wahl, die CDU mit Friedrich Merz an der Spitze ist. Kleine Einschränkung, Olaf Scholz hat schon einmal das Wunder vollbracht, mit 16% zu starten und mit 26% Erster zu sein. Ist nicht völlig auszuschließen, aber nicht extrem wahrscheinlich. Sagen wir so. Ja. Es ist eher wahrscheinlich, dass die SPD noch etwas zulegt. Ja. Wobei sie jetzt auch in einem Duell mit den Grünen sind, die eigentlich Kopf an Kopf sind. Und dann stellt sich die Frage, welche Regierung dann möglich ist. Also halte ich schon für eine der großen Möglichkeiten oder realistischen Möglichkeiten, dass wir in Deutschland dann eine große Koalition aus CDU und SPD bekommen. Angesichts des Wahnsinns der Welt und der Instabilitäten und so weiter ist mir eine große Koalition in Deutschland eigentlich nicht so unrecht. Ja, das muss man auch mal sagen. Aber es geht ja nicht darum, was mir recht ist, sondern es ist die wahrscheinlichste Version, glaube ich.
Ja, aber interessant ist, dass bei allen Überlegungen zur Deutschlandwahl eben jene Partei, die definitiv Zweite werden wird, eben die AfD, überhaupt nicht vorkommt.
Na, definitiv ja. Nicht.
Ja, aber in den Überlegungen...
Glaube ich nicht, ehrlich gesagt, dass das sein wird, aber...
Ja, ja. Aber die Umfragen zeigen
Sie
ja...
Sie jetzt bei 19 und die anderen bei 17, also...
Ja. Ja, es gibt aber auch die Umfragen 30% CDU, CSU, 20% AfD und 14% die SPD und ebenso die Grünen. Ja, ja.
Es gibt auch Gleichstände in den Umfragen, wenn es um die Persönlichkeitswahl ginge, interessanterweise zwischen
Alice Weidel
Merz und der Alice Weidel. Ja. Also sind beide so auf 21%, wenn mich nicht alles täuscht, was relativ hoch ist. Ja. Und für Merz relativ wenig ist, aber für Alice Weidel und die AfD ziemlich hoch ist. Aber in den Umfragen führt die CDU, das ist überhaupt keine Frage. Und alle, die also nicht ganz verlieren wollen, haben auch ihren Kanzleranspruch gestellt, der Herr Robert Habeck beispielsweise. Ja. Und ich halte auch nicht den Lindner für den Totengräber der Ampelkoalition, sondern es ging um die Schuldenbremse bekanntermaßen, was immer wieder auch verschwiegen wird. Und es war der Finanzminister, war eben ein FDP-Mann und wollte diese Schuldenüberziehung nicht mehr weiter mittragen. Also es geht in Deutschland schon um eine wesentliche Richtungsentscheidung, wie die deutsche Regierung sich zusammensetzt, wie sie ihre Konjunkturpolitik betreibt, wie sie ihre Wirtschaftspolitik betreibt. Und die FDP wird natürlich von Grün und von Rot zum Sündenbock gemacht, weil natürlich, wenn die FDP aus Landtagen rausfällt und aus der Bundestagswahl mit, ich glaube, 5%-Hürde und so weiter, dann fehlt dem Merz ein wichtiger Koalitionspartner und man ist automatisch gezwungen, dann also möglicherweise mit der SPD eine Art GroKo zu schließen, die auch nicht sonderlich beliebt war oder ist. Also ich halte hier auch die Möglichkeiten. Es ist offen. Es ist ein offenes Rennen, aber für Europa, für die Wirtschaft, für die Krisenbewältigung gegenüber Russland, der Ukraine und so weiter eine sehr entscheidende Wahl.
Ja, aber trotzdem bleibt die Frage, macht Deutschland nicht einen großen Fehler im Umgang mit der AfD, wenn man dieses Ausschließungsverfahren und ausschließlich dieses Ausschließungsverfahren in den Vordergrund stellt, nicht aber die Inhalte?
Das ist ein Fehler in meinen Augen immer. Ja. Für mich ist Ausgrenzung von demokratisch legitimierten Parteien, und das ist die AfD auch, ja, immer ein großer demokratiepolitischer Fehler, eine Art Amputation. Und frage nur, wer wird amputiert? Und der amputiert wird, hinkt dann. Ja. Das kann die CDU sein, das kann die SPD sein, das sind höchstwahrscheinlich die Grünen, ja, denen man viel Schuld zuweist, was also die Klimapolitik betrifft, das Klimadiktat, wenn Sie so wollen, mit Einführung von Pumpheizungen und so weiter, die also die Bürger sehr viel Geld gekostet haben und die auch zu Steuererhöhungen führen müssen automatisch. Und also Habeck hat hier also als Wirtschaftsminister keine gute Spur hinterlassen. Also für die Grünen sehe ich auf jeden Fall schwarz.
Also, ja, das ist ja beliebte Hinhauen auf die Grünen, das ist eine neue Mode des Mainstreams, das kennen wir jetzt natürlich schon, ja, am Klima ist nicht der Herr Habeck schuld, sondern am Klima ist der Klimawandel schuld, ja. Und dass man etwas dagegen tut, gegen die Klimakatastrophe, die auf uns zukommt, die Hitzewellen im Sommer, ja. Etwas dagegen tut, gegen die Überschwemmungen, die wir im Herbst dann erleben, das ist ja überfällig und die Frage ist, wie man es macht. Macht man es gescheiter? Macht man es so, dass es für die Bürger keine zu großen und vor allem nicht zu ungerechten Belastungen sind? Oder macht man Fehler? Ja, sicherlich hat Habeck da an einer Stelle einen Fehler gemacht, aber vieles wird davon auch überzogen. Ja? So, ist die eine Geschichte. Ja? Und dass es in Deutschland völlig Konsens ist, dass man mit einer rechtsextremen Partei, ja, die noch dazu verbunden ist, mit Putin und Musk und mit allen Autoritären dieser Zeit, ja, nicht regiert. Das ist in Deutschland ein Konsens, wird nicht passieren und das ist richtig so. Ja? Muss man ja auch mal so sehen. Jemand, dem der russische Präsident näher ist als der deutsche oder jemand, dem der russische Präsident näher ist als der österreichische Präsident, ja, der soll möglicherweise irgendwo regieren, aber sicher nicht in Deutschland oder in Österreich.
Ja, in Deutschland ist man konsequent, aber nicht ganz, denn zum Beispiel mit Sarah Wagenknecht vom Bündnis Sarah Wagenknecht, die ja teilweise ähnlich tickt wie die AfD, zumindest nach außen hin ist sie links.
Frieden in Ukraine.
Und innerlich ist sie wahrscheinlich extrem rechts. Da hat man nicht so ganz große Probleme.
Oder? Naja, erstens mal reden wir jetzt nicht für den Bund, sondern was Sie ansprechen, sind Regierungsbildungen in Ländern, bei denen Wahlen halt so ausgegangen sind, wie sie ausgegangen sind. Also muss man damit ja auch pragmatisch umgehen. Also es gibt ja auch eine Realität. Ja?
Genau.
So, und da gibt es jetzt mehrere Parteien. Ich glaube, in Thüringen ist es die CDU und ein ganzer Strauß, die mit Wagenknechts Partei koalieren. In Brandenburg ist es die SPD, die mit Wagenknecht koaliert, weil andere Koalitionen einfach rein faktisch und mathematisch nicht möglich gewesen wären. Ja? Also es gibt keine anderen, außer mit der AfD. Und wenn man mit der AfD nicht koalieren will, muss man dann halt mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht koalieren. Ob es einem gefällt, gefällt mir nicht, ja. Aber es ist nun mal so. Also ich wollte nicht sagen, ob es mir gefällt oder auch nicht gefällt. Die Realität kann man dann nicht einfach sich wegwünschen. Und deswegen ist es so. Im Bund, im deutschen Bundestag dann, wird die Situation natürlich deutlich anders sein. Gerade bei den Bundestagswahlen, die Umfragen für das Bündnis Sarah Wagenknecht schauen nicht so dramatisch gut aus. Also die ist eher in der Nähe der 5%-Hürde. 6, 7 in manchen Umfragen. Es wird im Deutschen Bundestag andere Mehrheiten geben, und zwar eine ganze Menge. Ja? Also zwischen CDU und SPD, wahrscheinlich auch zwischen CDU und Grüne. Da hast du andere Möglichkeiten und aus denen wird dann geschöpft.
Ja, also ich wollte jetzt nur, bei uns gibt es manchmal komplizierte Wahlergebnisse mit noch komplizierteren Regierungsbildungen. In Amerika schaut es anders aus. Da gab es den Durchmarsch von Donald Trump. Zuerst hieß es könnte ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden. Dem war aber nicht so. Die Amerikaner haben trotz aller Affären, Verurteilungen und was auch immer geglaubt, dass Donald Trump der Mann ist, der das Land nach vorne bringt, und haben ihn mit klarer Mehrheit gewählt, selbst in jenen 7 Swing States, wo man geglaubt hat, da könnten unter Umständen die Frauen den Ausschlag geben, hat er gewonnen. Jetzt kommt er, Donald Trump, mit ihm Elon Musk, der reichste Mann der Welt, der nicht nur reich ist, sondern auch politisch extrem oder sagen wir extrems Einfluss bewusst an die Macht. Was wird das für uns bedeuten, Frau Stenzel? Sie waren ja lange Jahre außenpolitische Kommentatorin. Sie kennen das. Was bringt uns Donald Trump?
Also einmal erstens, ob mit Trump oder ohne, Amerika ist eine ausschlaggebende Weltmacht und Führungsmacht. Daran lässt sich nicht zweifeln. Und das ist sie natürlich unter Trump geblieben. Auch wenn manche Beobachter sagen, unter Trump wird sich Amerika zurückziehen, in eine Art Neo-Isolationismus verfallen und sich aus Krisenherden zurückziehen und natürlich die anderen dafür zahlen lassen. Ja. Diese Furcht hat man, dass er quasi sozusagen die Ukraine im Stich lässt und dafür Europa zur Kasse bittet und sagt, wenn ihr den Herrn Zelensky unterstützen wollt, dann tut das bitte und zahlt auch dafür. Aber ich mache jetzt einen Akkord mit den Russen, weil ich diesen Konflikt stilllegen möchte und im Umkehrschluss auch dafür den Gazastreifen vielleicht entwirren will, den Nahostkonflikt etwas entspannen will, der wieder hochgekocht ist. Auch das ist ja wie kommunizierende Gefäße. Einerseits der Ukraine-Konflikt, andererseits der Konflikt im Nahen Osten um Gaza und so weiter. Also ich könnte mir vorstellen, dass Trump, der ja mit einer Art Friedensversprechung auch gewonnen hat, er wird den Ukraine-Krieg beenden binnen kürzester Zeit, also nicht in 24 Stunden, dass er an dieser Zielsetzung festhalten wird. Und dass das ernst zu nehmen ist, zeigt auch die Reaktion von Präsident Zelensky, der auf einmal sagt, sowohl im Kampf will er also reüssieren, als auch auf dem politischen Feld. Das heißt, er schließt auch eine politische Lösung nicht mehr aus. Ich glaube, in europäischem Interesse, auch in österreichischem Interesse, ist eine Verhandlungslösung immer besser als ein fortgesetzter Krieg mit schweren Folgen, wirtschaftspolitischen Folgen, energiepolitischen Folgen, Migrationsfolgen. Daher habe ich eine gewisse Hoffnung, dass durch Trump und auch durch seinen überzeugenden Wahlsieg, er kann faktisch durchregieren, wenn man so will, ja, hier eine Bewegung hineinkommt in eine schier unlösbare Geschichte, dass vielleicht der gordische Knoten in der Ukraine hier zerschlagen wird.
Er hat natürlich große Macht, Donald Trump. Er hat nicht nur die Wahl absolut gewonnen, sondern auch die beiden Kammern. Man würde in unseren Verhältnissen sagen, absolute Mehrheit. Er kann machen, was er will, beziehungsweise fast. Ja. Was erwarten Sie, Herr Missig?
Naja, also ich glaube nicht, dass wir davon ausgehen können, dass Donald Trump sich moderiert, also weniger radikal wird oder durch die Umstände dazu gezwungen wird, weniger radikal zu sein. Das war bei der letzten Mal so, wo er Präsident war. Er war es ja schon mal, was war das, 2016 bis 2000. Da hat er ja mit seiner eigenen Wahl nicht gerechnet und damit auch ein bisschen unvorbereitet in diese Dinge hineingestolpert. Und er hatte auch nicht diese Mehrheiten. Und dadurch konnten ihm auch die vernünftigen Republikaner der Mitte, die ja wesentliche Positionen in seiner Regierung gehabt haben und auch in seinem Weißen Haus gehabt haben, auch immer bremsen, wenn er was Verrücktes machen wollte. Er hat ja vorgeschlagen, dass man Demonstranten in die Beine schießt und solche Sachen. Und dann die Militärs gesagt, na, das machen wir nicht und so weiter. So, jetzt sind wir in einer ganz anderen Situation, nämlich dass er sein Kabinett nur mit Radikalen, mit Irrlichtern, wirklichen Verrückten oder mit totalen Speichelleckern. Also sozusagen die hundertprozentige Loyalität zu ihm haben. Justizminister wird wer, der sein Anwalt war und so weiter. Ja? So, das heißt, hier müssen wir davon ausgehen, dass wir eine wirklich radikale, disruptive Trump-Präsidentschaft haben. Im Hintergrund zieht natürlich der größte Oligarch der Welt, nämlich Elon Musk, die Fäden, ja? der reichste Mann der Welt ist und auch sogar davon träumt, dass er sozusagen der erste Mensch sein wird, der der nicht nur Milliardär ist, ja, sondern in unserer Sprache Billionär, ja, und in der amerikanischen Trillionär, ja, also dass er das erste Mal einer ist, der quasi da diese nächste Schallgrenze überspringt und der auch gar nicht so wie andere Rasputins so aus dem Hintergrund versucht, die Fäden zu ziehen, sondern der sich auch noch selbstgefällig darin gefällt. Ja, ich bin eigentlich der Weltpräsident und halt mal den Trump und greife ein in Wahlen in Deutschland und schüre Unruhen in Großbritannien, also dem gefällt das alles. Ja. Also das ist, glaube ich, eine große Sorge, die man haben muss. Ja. Deswegen würde ich da jetzt eher nicht in allzu großen Optimismus verfallen. Ja. Dass es an manchen Stellen in der Ukraine wird man sich anschauen. Also es ist ja jetzt mal so, jetzt nicht so, dass der Krieg ist, weil der Westen die Russland überfallen hat, sondern weil Russland die Ukraine überfallen hat, soll man nicht ganz vergessen. Ja? Und die Hoffnung ist jetzt, dass Putin auf Verhandlungsideen von Trump einsteigt. Die Frage ist, warum soll er das tun? Wird er es tun? Was passiert, wenn er es eigentlich nicht tut, sondern sich denkt, okay, Trump ist jetzt für mich die Gelegenheit, einen hundertprozentigen absoluten Sieg zu erringen. Dann wird Trump, wenn der Putin die Ukraine überläuft, jetzt sich auch nicht hinstellen und sagen, ja, tu nur, sondern dann würde er ja Trump selbst sich auch gewissermaßen ja, sozusagen als Gesichtsverlust erleben das. Und dann könnte sogar Trump wieder, dann könnte sich dieser Krieg sogar noch mehr eskalieren. Ich will es nicht annehmen, hoffen wir, dass es nicht so ist, aber das können wir auch nicht ausschließen. Das heißt, es ist natürlich eine hochvolatile Situation, wo man sehen wird, wie das sich ab 20. Jänner entwickelt. Aber wie haben Sie so schön gesagt, Zweckoptimismus ist in diesem Fall, glaube ich, eher nicht angebracht.
Ja, wie ist das amerikanische Prinzip? Wie lautet das? Immer Frieden durch Stärke. Ja. Das ist nicht nur durch Trump vielleicht so umsetzbar, sondern das war eigentlich bei allen US-Präsidenten. Ja. Die Frage ist eben nur, ob er in Zukunft auch dieses Interesse an Europa haben wird, wie die Präsidenten vor ihm. Joe Biden war ein Transatlantiker, hat sich interessiert dafür, was in Brüssel passiert. Aber ich glaube nicht, dass Trump die Telefonnummer von Brüssel eingespeichert hat. Verstehen Sie,
gut, oder? Das ist immer eine schwierige Frage. Der hat Kissinger schon gesagt, was ist die Telefonnummer von also Europa? Es gibt immer mehrere. Und divide et impera, also spalten und teilen und herrschen durch Spalten und Teilen, ist ein altes Prinzip auch der Außenpolitik. Nein, ich würde Trump einmal nicht mit Negativvorurteilen überhäufen. Ich würde sagen, es gibt Konstante in jeder diplomatischen und außenpolitischen Ordnung oder Unordnung, wie man die Welt eben definieren will jetzt. Und diese Konstanten werden auch unter Trump sicherlich wahrgenommen werden, weil dazu steht auch zu viel im Spiel. Was der Trump will, ist einmal seinen Handel schützen. Ja. Er will, das kann gegen Europa gerichtet sein, dass er also protektionistische Zölle, eine Zollbarriere aufrichtet, wobei auch die EU sehr gerne mit Zollbarrieren gearbeitet hat, vor allem in der Landwirtschaftspolitik. Man hat es halt nicht so benannt, hat es als Umweltpolitik und Auflagen und so weiter umschrieben. Ja, also auch protektionistische Maßnahmen sind in Europa nichts Fremdes und in Amerika natürlich auch nicht. Nein, er will Handel und Wandel betreiben und wesentlich ist, welche Rolle spielt Amerika in dem Kräftedreieck zwischen USA, Russland und China. Und wenn man manchen Meldungen jetzt trauen darf, ist er also nicht unbedingt daran interessiert, die Spannungen zwischen Russland oder mit Russland und mit China weiter anzufachen. Und darin sehe ich eine Chance, weil das färbt ab auf sämtliche Krisenspots in der Welt. Ob das Taiwan ist oder ob das eben der Nahe Osten ist oder ob das die Ukraine ist. Und auf das muss man sich einstellen.
Ja, wenn man das ein bisschen relativieren darf, ja, haben Sie vielleicht, will ich gar nicht völlig widersprechen, aber gerade im Hinblick auf China würde ich hier das schon auch ein bisschen anders sehen, weil da hat Trump ja immer eine sehr, sehr konfrontative Politik gemacht und vor allem, wenn man es im Hinblick auf die Wirtschaftspolitik sieht. Sagt er, Zölle sind mein Lieblingswort, ja, in seiner Superlativen, in seinem Hang zur Superlativen. Also ich meine, für wen ist schon das Wort Zölle das liebste Wort? Also da denke ich eher an Liebe und Sehnsucht und Begehren. Also fällt mir eher, würde ich eher als mein Lieblingswort bezeichnen als Zölle. Ja? Aber gut, jeder nach seinen Dings. Aber das jenseits des Aperçus, des Bonbons, ist es natürlich so, dass es so kommen wird, dass die amerikanische, unter Trump, die amerikanische Wirtschaft durch Zölle geschützt werden soll, dass man die Fantasie ist, vielleicht auch nicht ganz falsch, dass man die Industrie damit schützt und vielleicht sogar Teile der Industrie wieder zurückbekommt. Ja. Und das werden natürlich alle Weltregionen tun, das wird dann Europa auch tun müssen, auch die Subventionen der eigenen Industrie wird man hochfahren müssen, um hier nicht unter die Räder zu kommen. China wird darauf auch reagieren. In aller Regel zeigt die Erfahrung, dass solche Handelskriege nicht dazu führen, dass der eine reicher wird und der andere ärmer, sondern beide ärmer. Ja, also das ist natürlich schon auch eine Gefahr, wenngleich es natürlich gute Gründe gibt, die eigenen Wirtschaftspotenziale mit Subventionen und Industrie zu schützen, damit nicht alles abwandert. Das ist ja eh völlig klar. Ja? Also natürlich braucht es da schon eine Balance, aber auch da sind eine ganze Reihe von Gefahren, insbesondere auch im Hinblick auf das Verhältnis mit China.
Ja, trotzdem bleibt am Ende dieser Sendung die Frage, was bringt 2025 Gesundheit, Glück und dass die Kriege enden? Das wünschen sich die meisten Österreicherinnen und Österreicher. Die anderen, das gibt es auch wieder einige, die eben sagen, endlich ist die intellektuelle Elite mit ihren Moralansprüchen gescheitert. Da sind einige Zeitungskommentatoren, die das so sehen. Wir stellen eher die Frage, was bringt 25? Und Frau Stenzel, was wünschen Sie sich für 2025?
Ein gutes Krisenmanagement, innenpolitisch und außenpolitisch. Also sowohl im globalen Zusammenhang, ja, dass Krisen nicht eskalieren, nicht exportiert werden, also dass auf die jetzige Situation nicht noch Taiwan hochkommt sozusagen und hier also der Expansionismus der chinesischen Führung, das ist ja ein historischer Anspruch, den sie stellen, hier versucht wird, in die Realität umzusetzen. Ich halte den indopazifischen Raum für noch wesentlich gefährlicher als den Nahen Osten, was also die weltpolitische Gesamtlage betrifft, weil da sind dann wirklich drei Atommächte, die aufeinander prallen und das muss man unbedingt vermeiden. Also das heißt, Krisenmanagement ist von Washington über Brüssel bis hin zu Paris und NATO und so weiter angesagt. Was Besseres kann man sich nicht wünschen, als Krisen einzudämmen.
Ja, 2024 war geprägt von militärischen Diskussionen. Man hatte den Eindruck, dass Diplomatie und politische Lösung als solches komplett irgendwie ja, ausgestorben sind. Ja. Wird sich das 2025 ändern?
Na, das ist zu hoffen, glaube ich. Also das ist ja, Sie sprechen einen relativ interessanten Punkt an, weil sich das in den letzten 25 Jahren schon von den verschiedensten Positionen her und Haltungen her ein bisschen so eingeschliffen hat, dass man als Appeasement-Freund gilt, wenn man die Diplomatie hochhält und dass man als sehr grundsatzorientiert ist, gilt und auch das Selbstbild hat, wenn man sagt, ja, wo irgendetwas passiert, muss man einmarschieren. Ist ja mit guten Gründen manchmal auch gewesen, dass man sagt, okay, dort, wo Menschenrechtsverletzungen, wo Genozide stattfinden, muss man auch militärisch intervenieren. Das Ergebnis ist halt so, dass in den meisten dieser Interventionen die Bilanz nicht wahnsinnig gut ausschaut. Das muss man auch dazu sagen. Das heißt, dieses Runterreden und das Schlechtmachen von Diplomatie, die ja auch manchmal heißt, das Schlimmste verhindern. Ja? Manchmal auch mit dem Teufel und seiner Großmutter reden, um wenigstens dafür zu sorgen, dass nicht Hunderttausende sterben. Ja? Die hatte ihre Stärke, diese Diplomatie wurde aber ein bisschen schlecht gemacht. Ja? Und das trifft ja viele Aspekte zu. Also wenn wir schon über das Jahr 2025 reden und Sie sprechen davon, dass Krisen besser gemanagt werden sollen und dass Regierungen besser regieren sollen, bin ich sehr dafür. Ja? Aber da haben wir relativ wenig Einfluss drauf. Ja? Insbesondere dann, wenn es um Regierungen wie die Trump-Regierung geht. Also mein Horizont reicht weit, aber mein Arm reicht nicht ins Weiße Haus hinein. Ja? Also da habe ich wenig zu tun. Ja? Aber, und Ihrer auch nicht wahrscheinlich. Aber wo wir schon etwas tun auch können, ist die Mäßigung unserer Diskurse. Wenn wir vorher über den Negativismus geredet haben, das hat ja auch damit zu tun, dass immer so draufgehattet. Jeder muss irgendwie, kaum sagt jemand, das ist ja das letzte Arschloch und das Schlimmste und größte Verbrecher der Welt. Ja. Und die Menschen sind dann irgendwann mal in totalen Antagonismus, aber auch Erregung und Aufganzelei gefangen. Und da haben wir, glaube ich, schon auch eine Aufgabe, unsere Diskurse selbst zu mäßigen. Ja? Wir stecken ja auch in einen Tunnelblick der falschen Wahrnehmung der Welt drinnen, wenn wir alles nur negativ sehen. So ist es ja nicht. Ja? Es ist ja nicht, die Welt besteht ja nicht nur aus Verbrechern und ich bin der einzig Gute. Ja? Oder meine Freunde oder meine Nachbarn sind die einzig Guten und alles andere ist bedrohlich und sind Verbrecher. Ja? Die Welt besteht aus Menschen, von denen ein Großteil das Herz am rechten Fleck hat, aber wenn sie nicht so genau das Gleiche denken wie ich, aber circa wird man sich auf manches einigen können. Also dieser Erregungslevel und diese Lust des Aufeinanderaufhetzens, ja, das könnten wir auch ein bisschen reduzieren. Das wäre auch ein Wunsch für 25.
Ja, das ist vielleicht ein gutes Schlusswort für unsere erste Sendung im neuen Jahr. Ich danke vielmals Ursula Stenzel für Ihr Kommen und danke vielmals Robert Miesig. Und vergessen Sie es nicht, Österreich ist ein tolles Land mit ganz guten Menschen drin.